Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den Bundeskanzler. Damals war es noch der König und ehrt den König. Ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist, Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit er seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Amen. Bleibt noch stehen. Ich lese jetzt noch einmal 1. Petrus 2, Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Wir nehmen Platz miteinander. Das Thema lautet Merkmal eines guten Lebenswandels. Der Ausgangspunkt des Petrus war der, seine Leser zu einem guten Wandel unter den Heiden aufzurufen. Erinnert an ihre Fremdlingschaft, damit fing er ja auch an, er grüßte die zerstreuten Gläubigen in den verschiedenen Gegenden, in Pontus, in Galatien, Kappadokien, Bithynien und Asien. Sie waren da überall hin verstreut aufgrund der Repressalien und des Druckes, den man von Obrigkeitsseite her auf sie ausgeübt hat, Christenverfolgung. Und nun sagt er, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, jetzt muss ich euch sagen, wie ihr dort in dieser Fremdlingschaft leben sollt, wie ihr euch verhalten sollt. Denn ihr seid Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht, schreibt er in 1. Petrus 2, Vers 11. Das heißt, auch alle Gläubigen, denn diese Worte sind ja auch für uns geschrieben, in der Bibel, wir sind auch als Christen Fremdlinge in dieser Welt. Ohne Bürgerrecht. aus der Perspektive Gottes und aus der Perspektive unserer Zukunft. Natürlich haben wir einen Pass. Aber die Glaubenden der Bibel haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf der Erde sind. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter. Und anstelle von Himmel übersetzen auch einige Bibelübersetzer unser Bürgerrecht statt unsere Heimat. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Professor Thielicke überschrieb eines seiner Bücher mit den Worten: Zu Gast auf einem schönen Stern. Er meinte natürlich jeden Erdenbürger, denn niemand kann hier bleiben. Aber insbesondere sind Christen Gäste unter den Menschen. An Christus Glaubende sind Ausländer. Habt ihr das gehört? Ja, kann man so sagen. Fremdlinge. Hier ist nicht unsere Heimat. Aber eine Weile leben wir hier. Und deshalb kommt Petrus mit der Ermahnung, einen guten Wandel in der Fremde, unter den Heiden zu führen. Die Frage auf den Punkt gebracht: Wie benehmen sich Gäste in einem fremden Land? Wie benehmen sich Christen als Fremdlinge in dieser Welt? Das ist sein Thema hier. Es ist ja klar, die wesentliche Antwort des Petrus lautet: ein guter Lebenswandel. Und was ist für diesen Lebenswandel der entscheidende Wesenszug für einen Christen? Was ist hier die Hauptsache, die er bespricht? Wodurch zeichnet sich ein christlicher Lebenswandel aus? Mitten in einer fremden Umgebung. Unterordnung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Unterordnung ist ja in einer emanzipierten Gesellschaft ein sehr ungeliebtes Wort. Aber wir als Christen haben hier diese Weisung empfangen. Eigentlich ist es ja auch etwas Selbstverständliches, die Regeln und Gesetze des Gastlandes zu akzeptieren. Wenn du nach England fährst als Deutscher und dort am Straßenverkehr mit dem Auto teilnimmst, dann beachtest du doch dort auch die gegebenen Gesetze und fährst nicht auf der rechten Straße, oder? Und wenn du es doch tust, wirst du vor einem englischen Gericht wahrscheinlich landen. Und dann sagst du: Oh, bei uns in Deutschland fährt man rechts. Und dann sagt die englische Autorität, die wird wahrscheinlich sagen: Wir sind hier nicht in Deutschland. Haben Sie vergessen, dass Sie hier ein Gast sind? Ein Gast anerkennt und respektiert die Regeln und die Ordnungen des fremden Landes. Und Petrus spricht von menschlicher Ordnung. Selbstverständlich ordnet sich ein Gast freundlich unter. Wenn er Gast im Hause ist, dann ist er nicht Herr im Hause. Menschlich gesehen hätte Petrus die in alle Welt zerstreuten Christen verstehen können, wenn sie gegen die Mächtigen aufbegehren würden. Nicht? Der Anlass war ja eigentlich da: Was haben die mit den Christen gemacht? Die haben sie ihre Heimat beraubt, ihre irdische Heimat. Haus und Hof genommen. Sie mussten fliehen. Wir denken an die Christenverfolgung in der frühen Zeit der Gemeinde, auch von den römischen Kaisern her. Sie haben sie verbrannt. Sie haben sie verfolgt. Auf alle nur erdenkliche und grausame Weise. Und eigentlich müsste Petrus ihnen jetzt schreiben, diesen zerstreuten Brüdern und Schwestern: Macht euch gerade!
Er müsste ihn eigentlich schreiben. Hör mal, euch widerfährt Unrecht. Erhebt euer Haupt. Nehmt euer Widerstandsrecht wahr. Protestiert. Komisch. Das macht er nicht. Eigentlich kippt er noch Wasser auf die Mühle derer, die ihnen Unrecht tun. Er sagt, ordnet ihnen euch unter, indem ihr Gutes tut, indem ihr die Obrigkeit respektiert, indem ihr treu seid, indem ihr gute Gäste in einem fremden Land seid, indem ihr eure Pflicht tut, indem ihr die Ordnungen des Landes, in dem ihr lebt, sie beachtet. Der Wesenszug eines biblischen Wandels ist also nicht ziviler Ungehorsam gegen menschliche Ordnung, sondern Respekt, guter Wille, ja, auch Gehorsam. Und das in Zeiten der Repressalien. Wir wissen, auch in unserer Welt gibt es große Verfolgungen. Auch bei uns im Lande, nicht gewaltmäßig, aber wie oft ist es uns schon passiert, dass wir einfach mit sogenannten Fundamentalisten in eine Ecke gestellt werden und irgendwie indirekt schiebt man uns unter, dass wir auch so eine Art fundamentalistische Gewaltreligion vertreten. Und auf einmal bist du verleumdet worden. Genau so taten sie es damals. Aber Petrus liefert auch die Begründung für diese Unterordnung. Er sagt, ordnet euch deshalb aller menschlicher Ordnung unter, jetzt kommt es, um des Herrn Willen, sagt er. Diese Haltung soll nicht geschehen wegen der ungerechten Obrigkeit. Wegen der guten oder schlechten Regierung, nicht um der Menschen Willen. Sondern das christliche Benehmen wird immer festgemacht an unserer Beziehung zu Jesus Christus und unserem himmlischen Vater. Und er sagt, und das ist der Grundtenor der gesamten Heiligen Schrift des Evangeliums, dass wir alles, was wir tun, nicht den Menschen tun, sondern wir tun es zur Ehre Gottes. Und genauso argumentiert Petrus auch hier. Ganz gewiss ist das Beachten und die Einhaltung staatlicher Ordnung auch in sich selbst ein Beitrag zum Frieden im Land. Aber manchmal ist die staatliche Ungerechtigkeit so groß, dass man ihr auch als Christ nicht folgen kann. Das ist klar. Deshalb soll unsere Unterordnung nicht wegen der guten oder schlechten Obrigkeit erfolgen, sondern um Jesu Willen und um des Herrn Willen. Petrus erweitert das Thema auch auf Haus und Familie und zeigt am Beispiel eines Hausangestellten, wie Christen grundsätzlich denken und handeln sollen. Ich lese mal, ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herrn untertan. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Den Wunderlichen, übersetzt Luther. Man könnte auch sagen, den Bösen, den Ungerechten. Den verkehrten Chef, der verkehrten Regierung, dem verkehrten Gemeindeleiter, dem verkehrten Vater. Dem verkehrten Lehrer. Das ist ja harter Tobak. Petrus, du hör mal, das hast du für die damalige Zeit geschrieben. Du weißt, wir leben heute in einer liberalen Gesellschaft. Das kann man doch nicht mehr so sagen. Aber ist Gottes Wort bindend für die Gemeinde Jesu? Ja, das denke ich schon. Und Petrus sagt, gerade das ist Gnade. Wenn jemand sich den guten Obrigkeiten unterordnet. Wenn du einen Chef hast, der dich lobt, der dir schmeichelt, der dein Gehalt erhöht, der also dich fördert, nicht wahr? Dann sagt Petrus hier, ich kann es ja nochmal lesen, damit wir es wieder so in Erinnerung haben, das ist nichts Besonderes. Denn das ist Gnade, wenn jemand, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist, Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wir leben die Gnade erst dann aus, wenn unser christliches Verhalten Autorität auch dann anerkennt, wenn sie uns eigentlich benachteiligt und unrecht behandelt. Das ist ein Grundsatz, der sehr stark hier rauskommt. Wie ungerecht, wie grausam wurde Jesus von Obrigkeiten behandelt. Erinnert ihr euch? Und trotzdem befahl er den Seinen, dem Kaiser, Steuer zu entrichten. Er rief nicht zum Steuerboykott auf. Das ganze System war unrecht. Die Römer hatten damals Okkupation betrieben und die kaiserliche Herrschaft auf die Juden aufgedrückt. Und Jesus sagt, Moment mal, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ehrt ihn. Als die Gerichtsbarkeiten Jesus verhaften ließen, wollte Petrus Widerstand leisten. Aber Jesus sagte, stecke das Schwert an seinen Ort. Statt zu drohen und zu schelten, betete Jesus lieber für seine staatlichen Mörder. Und wie Petrus es hier sagt, handelte auch Jesus. Er übergab es dem, der gerecht richtet. So haben wir gehört. Das ist der Weg der wiedergeborenen Christenheit. Ganz gewiss hat Jesus auch zu dem Unrecht Stellung genommen. Das ist eine Frage, die wir auch noch besprechen wollen. Und hat es auch benannt. Jesus tat nicht seinen Mund zum Widerstand und zur Gewalt auf, aber er tat seinen Mund auf, um Ungerechtigkeit deutlich zu machen. Als ein Kriegsknecht während des Verhörs einfach auf Jesus einschlug, nahm er das nicht unkommentiert hin. Sondern wir lesen in Johannes 18, Vers 23, habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Wir kommen noch darauf, dass Unterordnen nicht bedeutet, zur Ungerechtigkeit unbedingt zu schweigen. Aber Unterordnung für Christen bedeutet, sie in Notfall oder überhaupt von der Obrigkeit her, vom Vorgesetzten her, auch zu erdulden. Um des Herrn willen. Das ist sehr, sehr wichtig. Petrus begründet diese Haltung der Unterordnung auch noch mit einem weitergehenden Gedanken. Er stellt nämlich gerade Jesus, von dem wir gehört haben, uns als Vorbild hin. Er sagt, schaut mal, ihr seid dazu berufen, Vers 21, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat in dem Ertragen von Unrecht, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem Herrn, der gerecht richtet. Jesus ist unser Vorbild. Ihr seid so leise, ihr sagt gar nicht Amen. Ja, das geht natürlich jetzt ein bisschen tief rein, das ist eine Herausforderung. Diese Botschaft. Aber wir wollen ja durch Petrus durchgehen und deswegen gebe ich das Thema nicht vor, sondern der Apostel. Ich möchte jetzt ganz besonders den Christen zurufen, die familiär, die beruflich, schulisch oder auch gesellschaftlich unter Menschen leiden, die ihnen um ihres Glaubens willen Böses antun. Das ist nicht immer einfach. Aber denkt daran, liebe Gemeinde, dass wir eigentlich uns mit Jesus identifizieren, indem wir auch das Unrecht bereit sind anzunehmen. Denn wenn wir Christen sind und Jesus in unserem Herzen wohnt, dann haben wir auch durch dieses Einsgewordensein mit ihm die Bereitschaft erklärt, mit ihm zu leiden, mit ihm zu sterben, allerdings auch mit ihm aufzuerstehen. Jesus hat einmal gesagt, wenn sie mich hassen, ist doch logisch, dass sie euch auch hassen. Das heißt, Leiden ist eigentlich die Berufung. Unrecht leiden ist die Berufung der Nachfolger Jesu. Das war seine Lebensrolle hier auf Erden. Und wir dürfen seine Nachfolger sein. Als er geschmäht wurde, hat er nicht zurückgescholten. Er hat nicht gedroht. Das ist etwas, was wir einfach mal so hineingehen lassen dürfen. Eigentlich ist es eine Ehre, wegen unseres Glaubens, wegen unseres Bekenntnisses, auch Ungerechtigkeiten ausgesetzt zu sein, Mobbing zu erfahren vielleicht, nicht geliebt zu werden, verachtet und verkannt zu werden. Allerdings nicht, wenn wir selber Böses getan haben. Wenn wir ungerecht sind und sündigen. Aber wenn wir Gutes tun, wie Petrus sagt, dann dürfen wir uns eigentlich freuen, dass wir mit Jesus eins sind. Und sein Leiden, wir haben Teilhabe an seinen Leiden. Aber wir wissen, dass die Gemeinschaft seiner Leiden auch die Kraft der Auferstehung bedeutet. Und das ist unsere Freude. Denn wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Jetzt müsst ihr euch doch aber freuen, oder nicht? Ja, das ist doch klar. Am Ende ist nicht Leiden und Schmach, sondern Auferstehung und Herrlichkeit für die Christen. Aber es geht durch Leiden. Es gibt keine Auferstehung ohne Sterben. Es gibt keine Ehre und Herrlichkeit ohne Schmach. Das ist der Weg, den wir gehen. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet werden. Seid ihr jetzt zufrieden mit der Predigt? Dann sagen wir Amen, nicht wahr? Ja. Ich lese 1. Petrus 2, Vers 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten. Um des Herrn willen heißt, wie wir gehört haben, um seines Vorbildes wegen. Leiden ohne Widerstand zu erdulden. Um des Herrn willen. Das bedeutet allerdings auch, weil Gott selbst alle Autorität eingesetzt hat. Wir sollen bereit sein, um des Herrn willen, auch die Unterordnung, auch wenn sie bitter sein mag und ungerecht von Seiten der Herrschenden, wir dürfen bereit sein, um des Herrn willen das zu ertragen. Und ein Punkt, den bringt uns Paulus da rein, in Römer 13, er sagt nämlich, jede Obrigkeit ist doch schließlich von Gott. Jeder Mann, Römer 13, Vers 1, ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Hier haben wir wieder die menschlich gesehen schwer verdauliche Lehre von Gottes Souveränität und Vorsehung, gerade wenn es sich um diktatorische und Unrechtssysteme handelt. Wie können wir denn jetzt noch sagen, das ist von Gott? Aber die Bibel erklärt uns, Gott ist souverän. Und wir dürfen nicht aussortieren, welche Obrigkeit jetzt also von Gott ist und welche nicht von Gott ist. Sondern es heißt alle. Jede Obrigkeit ist von Gott. Keine gibt es, die nicht von Gott ist. Das ist die Argumentation und die Behauptung der Heiligen Schrift. Und Paulus geht im zweiten Vers seines 13. Römerkapitels sogar so weit und sagt, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, widersetzt sich der Ordnung Gottes. Was ein Hammer. Denn der Allmächtige hat einen Teil seiner Macht an die Obrigkeit hier auf der Erde delegiert und ihr stellvertretende Autorität übertragen. Und deshalb heißt es in Römer 13 weiter, dass sie nämlich das Schwert nicht umsonst trägt, denn sie ist Dienerin Gottes. Sie führt das Mandat Gottes. Hier ist auch das Gewaltmonopol des Staates biblisch begründet. Die Obrigkeit hat und führt das Schwert. Aber nicht zur Selbstherrlichkeit der Herrschenden, sondern als Dienerin Gottes. Und hier habe ich, wenn es mir gestattet ist, ich weiß nicht, einfach mal über die Kameras, oder haben wir auch einen Bundestagsabgeordneten hier? Ich muss mich jetzt an die Regierenden wenden. Diese Botschaft ist für Sie. Politiker, vergesst nicht, ihr seid eingesetzt als Dienerin Gottes. Ihr seid Abgeordnete des ewigen und großen Herrn aller Herren und König aller Könige. Ist das wahr? Ihr seid Abgeordnete Gottes. Das heißt, ihr seid in erster Linie ihm rechenschaftspflichtig. Jeder Präsident, jeder Kanzler, jeder König, jeder Diktator, jeder Despot, alle müssen sie aufgrund der biblischen Botschaft begreifen, ihr seid nicht durch Putsch an die Macht gekommen oder durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen, sondern ihr seid an die Macht gekommen, weil Gott es so gewollt hat. Und darum seid ihr ihm auch verpflichtet. Es mag sein, dass ihr bei der Ablegung eures Eides meint, die Formel ja mit Gottes Hilfe nicht mehr zu brauchen. Aber das entbindet euch nicht von eurer Verantwortung, die ihr vor Gott habt. Ihr habt Macht über die Menschen, aber Gott hat Macht über euch. Irrt euch nicht darüber, dass ihr bei euren Gesetzgebungen Gottes Gesetz nicht mehr braucht. Niemand sollte nach politischer Macht streben, wenn er nicht weiß, dass er sich vor keinem Geringeren als vor dem allmächtigen und ewigen Gott einmal verantworten muss. Glaubt ihr das auch? Und damit ist eigentlich alles klargemacht. Das ist die Grundlage, auf der Paulus schreibt. Jede Obrigkeit ist von Gott. Und wenn das auch nicht alle Regierenden wissen, aber die Christen sollten es wissen. Und darum ordnen sie sich Obrigkeiten gerne unter, denn sie sind Statthalter Gottes. Auch der göttliche Zweck, den der Herr mit Obrigkeiten verfolgt, ist in unserem Petrustext wunderbar dargelegt. Es klang schon an, dass sie die Ordnungen Gottes durchführen sollen, die Obrigkeiten, und das natürlich zuerst zur Ehre des Allmächtigen, aber dann auch sind sie von Gott eingesetzt, das Böse einzudämmen und das Gute zu fördern. Es heißt wörtlich, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und deswegen denke ich, ist es nicht schlecht, dass man verdienten Bürgern, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht hat, dass man sie auch ehrt und möglicherweise auch ein Bundesverdienstkreuz ihnen verleiht. Das gefällt Gott gut. Sie sollen, die Gutes tun, die dürfen sie ehren. Aber die Böses tun, die sollen sie bestrafen. Ein lascher und im falschen Sinne liberaler Staat fördert nicht Freiheit, sondern Chaos und Gesetzlosigkeit. Nein, er hat die Aufgabe, den Bösen zu wehren und das zum Segen für alle Menschen. Und deshalb, liebe Christen, lasst uns an dieser Stelle auch dem Herrn wirklich danken, dass wir bislang noch in einer gesegneten demokratischen Grundordnung in unserem Lande leben dürfen. Wir wollen von ganzem Herzen Gott danken und auch allen verantwortlichen Politikern, die sich weiter darum bemühen, dass Freiheit und Friede und, wie sie es verstehen, Gerechtigkeit in unserem Lande herrscht. Findet ihr nicht auch? Lasst uns doch einfach mal danken. Ihr könnt gerne mal in die Hände klatschen und das zum Ausdruck bringen und sagen, jawohl, wir danken Gott von ganzem Herzen für die Rechtsordnung, die wir in unserem Lande haben. Dazu ist der Staat verpflichtet von Gott her, die Ordnungen Gottes zu vertreten. Ich ermahne euch nun, schreibt Paulus in seinem Timotheusbrief, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Und diesem Aufruf des Apostels zum Gebet für die Regierung wollen wir uns anschließen. Wir wollen beten. Denn wo Ordnung und Frieden und Gerechtigkeit ist, da ist auch Ruhe und Raum für gesegnete Frömmigkeit. Ist es nicht schön, dass wir in diesem Frieden hier Gottesdienst feiern können? So will es der Allerhöchste haben. Darum stehen wir positiv und respektvoll zu unserer derzeitigen Regierung und ordnen uns von Herzen auch unter. Und Gottes Zweck von Obrigkeit ist aber nicht nur die Eindämmung des Bösen, sondern durch sie, und das ist ein ganz anderer Aspekt, durch sie steuert er auch seine Welt und seine Heilsgeschichte. Man kann zum Beispiel die Frage von Krieg und Frieden aus der menschlichen Perspektive sehen. Aber die Bibel zeigt uns auch eine Perspektive Gottes. Und darum heißt es von dem Herrn, unserem Gott, schon bei Daniel, er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Regierungschef, sagt er schon, aber nochmal mit anderen Worten, mögen durch demokratische Wahlen oder durch Revolutionen an die Macht kommen. Sie mögen sie durch Abwahl, durch natürlichen Tod oder auch durch Kriege wieder verlieren. All das, was wir so im Hin und Her der Weltgeschichte sehen, im Kommen und Gehen der Weltreiche, das sieht so aus, als wenn das alles menschliches Handeln und menschliches Wirken sei. Natürlich ist es das. Aber das ist nur die zweite Ursache. Der untergeordnete Grund, die erste und wahre Ursache, dass Könige Macht bekommen und sie auch wieder verlieren, aus welchen Gründen auch immer, ist die Absicht Gottes, die er welt- und heilsgeschichtlich mit allen Inhabern der Macht verfolgt. Sie sind Diener Gottes. Die Bibel sagt, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Auch in der heutigen aktuellen Weltpolitik. Ich ereifere mich manchmal auch und gehe da so rein. Und dann kommt mir diese Hauptwahrheit, diese wirkliche, erste und wahre Ursache für all das Geschehen in der Welt ins Herz. Und dann denke ich, Wolfgang, leg dich doch zurück. Warum regst du dich auf? Gott regiert doch. Ist das wahr? Gott regiert doch. Das bedeutet nicht, dass wir uns aus der Verantwortung ziehen wollen, was das Miteinander der Völker und auch der Menschen und der Gesellschaft bedeutet. Aber wir dürfen immer uns darin trösten, dass der Herr der König aller Könige ist und dass er über allem steht. Gott setzt die Großen dieser Welt, wie er will, und sie sind dabei so klein wie die Figuren auf dem Schachbrett. Und ich denke, dass er in seiner Souveränität und in seiner Weisheit es versteht, sogar aus Ungerechtigkeit, man spricht vom gerechten oder ungerechten Krieg. Das mag richtig sein und falsch sein, wie das auch ist. Es war ganz ungerecht, dass die Brüder den Josef verraten und verkauft haben. Aber am Ende hat Gott in seiner Allmacht und in seiner grenzenlosen Weisheit aus dem Übel, das Menschen getan haben, am Ende Gutes gemacht. Auch ist Jesus durch eine brutale Mörderbande im Auftrage der Oberen ermordet und hingerichtet worden. Das war ganz böse. Und trotzdem hat Gott verstanden, auch dieses scheußliche Handeln von Menschen millionenfach in Heil zu verwandeln. Verstehe, wer das verstehen kann. Ich kann es nicht verstehen. Dass das Geheimnis der Souveränität Gottes. Wer ist Gottes Ratgeber gewesen? Und Gott handelt auch in diesen Zeiten alles, ob es die Cäsaren waren oder Alexander der Große, ob es Napoleon oder Hitler oder Russland, Kommunismus und Amerika und wie die Mächtigen dieser Erde alles benannt werden sollen. Egal, was da im Einzelnen passiert, ich glaube, Gott sitzt in dem Regiment und webt, ohne dass die klugen und weisen Menschen das wissen. Er webt ein Netzwerk zusammen, das am Ende Machtkonstellationen, politische Kraftverhältnisse auf dem Globus herrschen, der letzten Endes zu nichts anderem gedacht ist, dass vorbereitet wird, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass sein Reich aufgerichtet wird. Sagt ihr Amen? Das ist ja Gottes Endpunkt der Weltgeschichte. Das ist ja Gottes Endpunkt seiner Heilsgeschichte, dass er wiederkommt und die Herrschaft übernimmt und dessen Friedens wird in diesem seinem Reich kein Ende sein. Er ist der Friedefürst, wahrhaftig und für immer. Sagt ihr Amen? Halleluja. Und deswegen, ihr Lieben, dürfen wir wissen, was da sich im Einzelnen, in dem Meer der Völkerwelt alles so abspielt, in dem politischen Auf und Ab und dem täglichen Gezetere. Da ist wirklich eine ruhige Hand im Spiel. Und das ist die Hand des lebendigen Gottes. Und weil wir das wissen, dass Gott mit den Obrigkeiten, den Königen wirkt und ihr Herz so lenkt, wie er es will, darum dürfen wir uns auch diesen Obrigkeiten unterordnen. Weil wir wissen, sie müssen so handeln, wie Gott es letzten Endes haben will. Und wir respektieren die Autorität, die Gott auch aus globaler Sicht eingesetzt hat. Die Frage, die nun viele bewegt, lautet: Soll die Unterordnung absolut und bedingungslos sein? Oder gibt es auch Grenzen? Was ist, wenn Obrigkeiten oder Vorgesetzte etwas von mir verlangen, das gegen Gottes Gebot verstößt? Darf ein Christ sich dann verweigern? Kennt die Bibel nicht doch auch ein Widerstandsrecht? Ich habe hier ein paar Beispiele aus der Bibel herausgenommen, die uns zeigen, dass Unterordnung nicht immer heißt, Ja und Amen zur Ungerechtigkeit zu sagen. Vor dem Hohen Rat mussten sich die Apostel wegen der Verkündigung des Evangeliums verantworten und das Urteil war Predigtverbot. Und die Antwort des Petrus war, oh, diese wunderbare Obrigkeit. Nein, er hat gesagt, man muss jetzt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo man Gebet, Bibel, Gottesdienst und Bekenntnis verbietet, hat die Obrigkeit ihre Autorität missbraucht. Denn sie soll sie unter der Unterordnung Gottes gebrauchen. Und letzten Endes auch verloren. Gottes Gebot und Befehl an seine Gemeinde steht über den Gesetzen der Menschen. Im Übrigen ist das Bekenntnis des Glaubens ja auch nichts anderes als ein Menschenrecht, das uns immer von den Vereinten Nationen und den Menschenrechtsorganisationen so kräftig nachgewiesen wird und bescheinigt wird. Wer Mission verbietet, stellt sich nicht nur gegen den Herrn Jesus Christus, sondern auch gegen das Grundrecht aller Menschen, in Freiheit die Meinung zu sagen. Das ist doch schön, dass wir Meinungsfreiheit haben, nicht? Ja, dann sagen wir doch auch unsere Meinung. Unser Staat hat die Ordnung erlassen, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und deswegen sagen wir auch unsere Meinung, dass nämlich Jesus Christus nicht nur unser Herr, sondern Herr der ganzen Welt ist. Halleluja. Ja, und so hat auch Petrus sich verhalten. Es gibt schon im Alten Testament Beispiele, wie Menschen sich um des Gewissens willen verweigerten. Der König von Ägypten verlangte von den hebräischen Hebammen bei der Entbindung jüdischer Söhne, sie allesamt zu töten. Aber was haben diese Hebammen, die an Jesus, ja, an Gott glaubten? Es waren Menschen des Alten Testaments, aber die Hebammen fürchteten Gott, heißt es, und taten nicht, wie ihnen der ägyptische König befohlen hatte, sondern ließen die Kinder leben. Oh, sie ließen die Kinder leben. Und ich sage, lass doch die Kinder leben. Ich wünschte mir, solche Gottesfurcht würde auch in Sachen Abtreibung in unseren Tagen vorhanden sein. Solche Gottesfurcht, dass wir die Kinder leben lassen, nicht wahr? Auch die drei Männer im Feuerofen, sie bekannten dem Nebukadnezar, sei es nun, dass unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem glühenden Feuerofen befreien kann oder nicht, so sollst du wissen, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das war gewaltloser Widerstand aus der Tiefe eines gebundenen Gewissens an den ewigen Gott, an seine Ordnungen, an seine Wahrheit und an seinen Willen. Als Paulus, Daniel kennt ihr auch, der hat gebetet und dann hat man ihn in die Löwengrube geworfen. Hat er aufgehört zu beten? Nein, er hat sich in diesem Punkt der Obrigkeit nicht unterordnet. Das hat er nicht getan. Als Paulus wegen seiner Predigt gegeißelt wurde, ließ er sich nicht einfach totschlagen, sondern berief sich auf sein römisches Bürgerrecht, nachdem es nicht erlaubt war, ein Römer ohne Urteil zu geißeln. Und sagt, halt hier, Moment, hier geschieht Unrecht. Nein, wenn eine Staatsmacht sich über Gottes Wort und Gebot stellt und sogar Verbrechen verübt, dann zeigt uns die Bibel, dass wir dieses Unrecht auch benennen dürfen und benennen sollen und dass wir dieses Unrecht, auch wenn es die Obrigkeit von uns verlangt, nicht mit nachvollziehen. Und in diesem Zusammenhang ist dann ein stilles Widerstandsrecht oder auch ein lautes, in dem man seine Stimme kräftig erhebt, wirklich geboten. Der Staat kann sich nicht anmaßen, seine eigene Ethik zu zimmern und losgelöst vom Gesetz Gottes bestimmen, was gut oder böse ist. Gottes Gesetz ist bindend für alle Obrigkeiten und auch für alle Zeiten. Und nach diesem Maßstab wird Gott einmal alle richten werden. Und ich fasse schlicht und ergreifend zusammen, liebe Gemeinde, Christen sind Gäste. Deshalb benehmen wir uns anständig. Ja. Des Weiteren, sie unterstellen sich der Obrigkeit um des Herrn willen, weil sie von Gott eingesetzt ist und weil Gott seine globalen, heilsgeschichtlichen und weltgeschichtlichen Ziele verfolgt. Und wir wollen ihm nicht im Wege stehen, dass wir Regierungen absetzen wollen, die er eingesetzt hat. Lasst uns das, wie Petrus sagt, dem Herrn anbefehlen. Bei der nächsten Bundestagswahl, da sagen wir wieder, was wir denken. Aber jetzt ehren und respektieren wir den derzeitigen Kanzler. Sagt ihr auch Amen dazu? Ja, das tun wir. Auch die Gesetze, die sie erlassen haben jetzt. Nicht? Steuern und Abgabenerhöhung. Ja. Aber der Herr Jesus sagt uns, die Bibel sagt uns, sie sind eingesetzt. Sie sind nicht nur demokratisch gewählt, sondern Gott hat uns diese Regierung gegeben. So, und jetzt sind wir Christen und wenn wir unsere Steuererklärung abgeben und unsere Abgaben und alles, was da wieder erhöht wird, dann sagen wir, oh, Halleluja, lieber Heiland. Jetzt können wir so richtig schön wieder für den Staat was tun, nicht? Ja. Nein. Ich nehme mir jetzt ein bisschen die Freiheit. Ich hoffe, die Kameras sind abgeschaltet. Ich denke, ihr lieben Geschwister, wir verstehen, was Petrus hier bewegt. Wir erheben uns nicht und kämpfen für uns, sondern wir sind bereit, mit Christus zu leiden, auch Schmach und Verachtung zu erfahren, um unseres Glaubens willen. Und wir wollen von daher gesehen auch unsere guten Werke sehen lassen, dass die Menschen unseren Herrn preisen. Und ich möchte in besonderer Weise, auch wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, auch die Geschwister herzlich bitten, diese Predigt einfach auch ein Stück weit für sich als Trost zu verstehen. Es ist so, dass tatsächlich manche Menschen durch Staat, die Christen, viele Christen in der Welt sowieso, aber auch geschieht Druck und Zurücksetzung auch in Häusern. Du bist vielleicht mit einem ungläubigen Mann verheiratet und dieser Mann ist ein Tyrann. Das ist die gleiche Situation. Petrus spricht vom Hausknecht. Lies das nochmal durch. Ich weiß, es kommt zu dem Punkt, bevor ihr euch totschlagen lasst und ein Mordopfer werdet von der Hand eines wild und jähzornig gewordenen Mannes, dann ist auch die Ordnung des Staates, dass man dann sagen kann, du, ich muss mal eine Rechtsberatung aufsuchen. Aber unsere grundsätzliche Haltung sollte die sein, dass, damit fängt Petrus dann im nächsten Kapitel gleich an, im ersten Vers, dass auch Frauen mit ihren Männern, die ungläubig sind, durch einen stillen Wandel ohne Wort ihre Herzen gewinnen. Diese Leidensbereitschaft in einer gewissen Weise. Das mag auch in der Schule so sein. Bei einem Lehrer, der, du hast von Jesus gesagt und jetzt hasst er dich. Nimm das einfach auch aus Gottes Hand und befiehl das Gott an und versuch es in der Geduld Jesu zu tragen. Sei ein guter Schüler, sei gehorsam. Auch beim Mobbing am Arbeitsplatz ist das nicht immer so einfach. Aber hier haben wir einen Weg gewiesen bekommen. Es ist ein Weg der Geduld, ein Weg des Respektes, des Untertanseins. Und Gott wird uns darin segnen. Denn er ist auch gesegnet worden. Und durch seinen willigen Gehorsam, seine Unterordnung, hat er letzten Endes uns doch so viel Heil erworben. Und so möchte ich für euch beten. Herr Jesus Christus, du weißt um Ehefrauen, um auch Ehemänner vielleicht, um Eltern, um Kinder, um Angestellte, Mitarbeiter in Firmen, in Schulen, Herr, wo wir mit Menschen zusammen sind. Da ist Verfolgung und da ist Druck, da ist Hass, Verachtung und ungerechte Behandlung. Herr, ich bitte dich, gib uns die Kraft, die wir es noch relativ einfach haben in unserem Land. Gib uns die Kraft, nicht zu drohen und zurückzuschelten, sondern wie du es getan hast, es einfach auch zu ertragen, das Unrecht wohl zu benennen, darauf hinzuweisen, aber in aller Geduld und in aller Bereitschaft zur Ehre Gottes zu leben. Herr, und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann werden wir gerade daran erinnert, wie du bereitwillig gelitten hast. Du hast nicht wieder geschimpft, zurückgedroht, zurückgeschlagen. Du hast sogar auf 10.000 Engeln verzichtet, die dich hätten befreien können. Ich bitte dich, Herr, hilf uns, dass wir einen guten Lebenswandel in dieser Welt führen, denn wir sind Gäste und Fremdlinge. Ich preise dich, dass wir getröstet werden durch deine Nähe, durch deine Verheißung und durch die verheißene Herrlichkeit in Ewigkeit.